Gerade die Reaktion will ich, die will der Club nicht sehen.
Hallo zusammen und wer hätte das gedacht, schon wieder geht ein Fußballjahr zu Ende, das Fußballjahr 2025, das heißt auch das schwarz-gelbe Jahr, das BVB-Jahr geht zu Ende und wir wollen einmal Bilanz ziehen in der Dortmund-Woche. Logischerweise, es fühlt sich, finde ich, ein bisschen, ja, fast schon absurd an. Ich meine, da verabschiedet sich Borussia Dortmund eigentlich so erfolgreich. Nimmt man mal die Statistiken aus der bis hierhin absolvierten Bundesliga-Saison. Da verabschiedet sich Borussia Dortmund so erfolgreich wie, ich habe wirklich ein paar Mal nachschlagen müssen, aber es stimmt, was die Punkteausbeute angeht, seit 7 Jahren nicht mehr. Aber irgendwie, Manni Sedelbauer, habe ich das Gefühl, was hängen bleibt, sind trotzdem Störgeräusche, Disziplinlosigkeiten und wie gesagt, das ist für mich fast schon ein bisschen absurd. Oder Manni, hast du einen ganz anderen Eindruck? Was bleibt bei dir von dieser Hinserie, der ist ja noch nicht die komplette Hinserie, aber der bis hierhin absolvierten Hinserie von Borussia Dortmund hängen?
Hi Olli, hallo an euch da draußen erstmal. Ja, und du hast schon recht, also ich habe da ein ganz ähnliches Gefühl. 2 Spiele sind es ja noch in dieser Hinrunde und ich habe jetzt extra nochmal die Tabelle aufgeschlagen. Und das liest sich ja eigentlich genau so, wie ihr euch das da draußen bestimmt auch zu Weihnachten gewünscht habt. Also der BVB steht da auf Tabellenplatz 2, noch vorbeigehuscht an den Leipzigern. Torverhältnis ist auch solide, ne? Also du stehst da wirklich genau da eigentlich, wo du gerne stehen würdest. Klar, ja. Die Bayern sind 9 Punkte weg, aber das ist, glaube ich, auch nicht der Maßstab in der Saison. Und trotzdem, wenn man ja so ein bisschen in den Verein reinhört und auch so auf sein Gefühl hört, fühlt sich's einfach nicht so gut an. Und das ist schon komisch und hat mit Sicherheit auch an einigen Störgeräuschen zu tun, die ich so tatsächlich, Olli, auch nicht erwartet habe. Spätestens seitdem Niko Kovac eigentlich übernommen hat, dachte ich eigentlich, dass sowas eher weniger werden würde. Und jetzt finde ich es eher so ein bisschen das Gegenteil, oder? Dass es kaum eine Woche gibt, als dass es nicht sagen wir mal, ein kleineres Skandälchen gibt.
Ja, zumal man so ein bisschen das Gefühl hatte, nach dem Ausscheiden aus dem DFB-Pokal gegen Bayern 04 Leverkusen. Da hat der Verein, Fans, Mannschaft, Offizielle vielleicht auch, so ein klein wenig den Blues bekommen. Und da ist so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet worden. Vielleicht auch aus der Enttäuschung heraus. Ich glaube schon, dass das auch ein Schlüsselspiel war, weil es natürlich bedeutete, wenn du aus dem DFB-Pokal ausscheidest, ich meine, da muss man Realist genug sein, um zu sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es eine titellose Saison für Borussia Dortmund sein wird. Der DFB-Pokal wäre der kürzeste, sicherlich auch der gangbarste Weg zu Silverware, zu einer Trophäe gewesen. Naja, und in der Fußball-Bundesliga, auch wenn man gut dasteht, 32 Zähler, das sind dann aber immerhin noch 9 weniger, als der FC Bayern auf dem Konto hat. Da wird es sicherlich sehr, sehr schwer bis unmöglich, die Meisterschaft zu gewinnen, und die Champions League ist dann ja nochmal eine Hausnummer für sich. Ich glaube, dass das ein bisschen was ausgelöst hat, und dann muss man ja auch sagen, gab es ja verschiedenste Störgeräusche. Es gab 2 in Anführungsstrichen Störgeräusche, da bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob man diesen Vorgängen gerecht wird, wenn man sie ausschließlich als Störgeräusche bezeichnen würde. Einmal die Kritik von Julian Brandt an der Spielweise von Borussia Dortmund, nicht mein Fußball, so wie er sich ausgedrückt hat, dann sicherlich auch
auch wenn er das versucht hat, noch zurechtzurücken, ne?
Ganz genau, definitiv. Und dann
da hat er auf jeden Fall einen Nerv mitgetroffen.
Ja, da hat er einen Nerv damit getroffen, da hat er sicherlich auch einen Nerv beim Trainer damit getroffen, der ja für diese Spielweise verantwortlich ist. Dann gab es diesen, ich nenne es mal, Rundumschlag von Nico Schlotterbeck aus dem Frust heraus nach diesem verschenkten Sieg gegen Bodo Glimt in der Champions League, wo man, ja, wenn man gewonnen hätte, zumindest die Playoffs schon mal sicher gehabt hätte, wo er dann ja auch Mitspieler, hat zwar die Namen nicht genannt, aber jeder wusste, wer gemeint ist. Die, die reinkommen, verlieren jeden Ball, wo er Mitspieler öffentlich angegriffen hat. So, das sind alles Debatten gewesen. Da kann man über Form, Sinn und Zweck auch streiten. Man kann auch inhaltlich unterschiedlicher Auffassung sein. Es gilt auch für diese Schimpfkanonade dann von Matthias Sammer, die dann anschließend noch gekommen ist. Aber was und völlig unstrittig ist und was gar nicht geht, ist eine sehr lange Reihe von Disziplinlosigkeiten, die es gegeben hat in dieser Saison. Natürlich ist da Karim Adeyemi zu nennen. Ich weiß gar nicht, vor 2 Monaten, das war bei diesem 1-0-Sieg gegen Köln, ist er ebenfalls ausgewechselt worden. Dann hat er ganz wütend die Trinkflasche zu Boden geworfen. Und dann gab es ja auch ein paar Aussetzer von Serhou Guirassy, hat ja auch mal Niko Kovac nach einer Auswechslung, ich glaube, das war das Pokalaus gegen Leverkusen, den Handschlag verweigert und. Und diese Dinge sind natürlich nicht nur für die Außendarstellung eines Vereins absolut tödlich, sondern sie sind, glaube ich, auch für das Innenleben einer Mannschaft nicht unbedingt förderlich.
Ja, auf jeden Fall. Und du hattest natürlich, und das darf man ja auch gar nicht vergessen, auch wenn es natürlich schon ein bisschen her ist, der Ursprung auf jeden Fall diese Mystery Box von Karim Adeyemi, die auch noch für einen riesengroßen Aufreger in dieser Hinserie gesorgt hat. War zwar vor dem Aus im Pokal, ja, aber trotzdem auch da war Karim Adeyemi ja mitbeteiligt. Und man kann sagen, er war so der mehrmals im Mittelpunkt stand, manchmal oder sogar oft für seine Verhältnisse wegen seiner Leistung, aber eben auch wegen ein paar anderen Geschichten und zum Jahresausklang sozusagen, als Spiegelbild könnte man das schon fast bezeichnen, der bisherigen Saison, hat es dann Adeyemi auch nochmal krachen lassen, ne, zum Abschluss gegen Gladbach. So, glaube ich, kann man es schon, nennen, oder?
Ja, so kann man es nennen und deshalb müssen wir uns dem natürlich insbesondere widmen. Wir wollen heute auch das Ganze, was geschehen ist in diesem ja sehr ereignisreichen Fußballjahr 2050 beim BVB, insgesamt einordnen. Aber wir kommen natürlich nicht drum herum, das, was da passiert ist nach der Auswechslung von Karim Adeyemi und vor allen Dingen, was es dann anschließend für Reaktionen darauf gegeben hat, noch einmal explizit unter die Lupe zu nehmen. Hier kommt unser Aufreger der Woche.
Der Woche.
Ja, und das ist natürlich Karim Adeyemi, genauer gesagt. Es geht um die 60. Minute, um die Minute seiner Auswechslung beim 2-0-Sieg gegen Gladbach. Und Olli, irgendwie, man hatte schon so währenddessen so ein Stück weit das Gefühl, Karim Adeyemi hätte ein bisschen Schaum vorm Mund gehabt, oder? Also, wie er in die Zweikämpfe gegangen ist, wie er sich dann auch mal das ein oder andere Scharmützelchen auf dem Platz mit seinen Gegenspielern geliefert hat. War dann gar nicht mehr so überraschend, dass er dann auch, wenn er kein gutes Spiel gemacht hat, dann runtergenommen wurde, dass er da einfach nicht happy war. Aber viel schwerwiegender ist ja dann seine Reaktion darauf, ne? Also klar, er war unzufrieden, das ist ja das eine. Aber Olli, hast du schon mal mitbekommen, dass ein Spieler, der ausgewechselt wird, nicht nur wutentbrannt auf der Bank Platz nimmt, das kennt man ja, sondern dass der so wütend ist, dass er gleich gar nicht mehr auf der Bank sitzen will, sondern direkt in die Kabine flüchten möchte?
Ja, habe ich tatsächlich schon mal mitbekommen.
Hast du?
Ja, ich habe das sogar mal mitbekommen, dass ein Spieler es nicht hat dabei bewenden lassen, sich in die Kabine zu flüchten, sondern dass er direkt das Stadion verlassen hat und nach Hause gefahren ist. Wolltest du einmal raten? Oder der hat auch mal für Borussia Dortmund gespielt. Allerdings, als ihm das passiert ist, da hatte er noch nicht für Borussia Dortmund gespielt, sondern für einen Verein, der gemeinhin als Erzrivale des BVB bezeichnet wird. Er stand im Tor. Ja. Er hat sogar mal zum Nationaltorhüter gebracht. Und er ist bekannt als streitbare Persönlichkeit.
Ah, du meinst, warte.
Kettensäge.
Mal. Meinst du Jens Lehmann?
Ja, genau.
Irgendwie kommen wir bei solchen Skandälchen immer auf Jens Lehmann zu sprechen.
Ja, tatsächlich. Und ich war zufällig da. Schalke 04 hat Ewigkeiten gespielt. Und Jens Lehmann, man muss dazu sagen, war ein sehr junger Torhüter, stand im Tor der Knappen. Sie haben bei Bayer Leverkusen gespielt und er hat einen mehr als rabenschwarzen Tag erwischt. Ich weiß es nicht mehr genau, aber er hat in der ersten Halbzeit, ich glaube, 4 Gegentore schlucken müssen. Es war eine ganz, ganz bittere Geschichte, weil er auch ein junger Keeper gewesen ist und spielten sich dann skurrile Szenen an. Also Rudi Assauer, der Manager, rief dem Trainer zu, hol den runter, du tust dem keinen Gefallen, den draufzulassen. Dann wurde Jens Lehmann tatsächlich ausgewechselt und dann war der so fertig mit der Welt, dass der... Also so wie er angezogen war, also mit Torwarttrikot, mit Fußballschuhen und so weiter, den Innenraum der Bayer-Arena verlassen hat, auf der anderen Seite wieder rausgegangen ist und durchgestartet ist Richtung S-Bahn-Station.
Ach Quatsch.
Und der ist, das ist kein Witz, er ist tatsächlich in die S-Bahn eingestiegen und ist so wie er war nach Hause gefahren. Also verschwitzt im vollen Dress.
Und
die Schalker wunderten sich, wo er geblieben ist. Und dann sagte irgendwann ein Betreuer, ja, der ist da irgendwie Richtung S-Bahn gefahren. Der ist schon gar nicht mehr da. Also das habe ich dann schon mal erlebt. Wobei man muss Lehmann zugute halten. Der war natürlich auch sauer damals. Und der war völlig frustriert und der war völlig down, dass ihm als junger Torhüter so etwas widerfahren ist. Und bei Karim Adeyemi, um darauf mal zurückzukommen, ist es natürlich ein bisschen anders gewesen. Denn dieses ausgewechselt werden und danach quasi schimpfend einfach in die Kabine zu gehen, ist wirklich ein Akt der, ja, wie soll ich sagen, der Unsolidarität gegenüber seinen Teamkollegen, gegenüber auch dem Teamkollegen von ihm, der dann reingewechselt worden ist. Das war Maxi Beyer, der dann ja auch noch das Siegtor gemacht hat. Also diese Auswechslung hat schon Sinn gemacht. Und ich muss sagen, ich fand das bemerkenswert, richtig und auch gut, dass Sebastian Kehl da zu ihm gegangen ist und ihn da ausgebremst hat und ihm gesagt hat, du pass auf Junge, so geht es nicht, du setzt dich jetzt gefälligst zu deinen Teamkollegen. Ich meine, man darf ja nicht vergessen...
Sonst wäre er auch mit der S-Bahn heimgefahren, wobei wahrscheinlich hätte ihn seine Frau da mit dem Auto, was fährt die? Ich glaube so einen dicken Mercedes, ne?
Da könntest du recht
hätte
haben.
Hätte sie ihn höchstens
Ja, auf die abgeholt. Kommen wir vielleicht gleich auch noch zu sprechen, sie hat sich ja da auch zu Wort gemeldet zu diesem Vorgang. Ich glaube generell, dass die Zeiten, in denen Fußballprofis, Bundesliga-Profis mit der S-Bahn fahren, leider vorbei sind. Dabei wird es dem einen oder anderen vielleicht mal ganz gut tun, auch mal ein bisschen geerdet zu werden. Aber was ich noch sagen wollte, ich fand das auch mutig von Sebastian Kehl, weil du weißt ja nie, wie er dann reagiert, der
Spieler. Voll.
Das heißt, du kannst dann natürlich auch als Verantwortlicher ganz, ganz blöd aussehen.
Ja. Wenn stell dir vor, der geht einfach weiter oder sagt,
stößt ihn weg oder sonst was. Ne?
Ja.
So, und das fand ich gut, dass Sebastian Kehl das gemacht hat und dass er dann auch angekündigt hat, dass das geahndet wird, dass Adeyemi eine Geldstrafe bekommen wird. Ob die was bringen wird, steht mal auf dem anderen Blatt. Aber du musst als Verein dann einfach auch Flagge zeigen, weil also etwas ist ein absolutes No-Go, so ein Verhalten.
Ja, und Sebastian Kehl hat das ja auch nach dem Spiel nochmal ganz, ganz deutlich gemacht. Wir hören mal rein.
Ich habe das gerade mit dem Jungen sehr klar besprochen. Und die Reaktion ist nicht in Ordnung von ihm. Ich glaube, Karim hat kein gutes Spiel gemacht. Er ist verdient ausgewechselt worden. Und gerade die Reaktion will ich. Die will der Club nicht sehen. Der Trainer trifft eine Entscheidung. Und am Ende haben wir das auch mit der Mannschaft, ehrlich gesagt, vor ein paar Tagen sehr intensiv besprochen. Und daher verhält er sich da nicht korrekt und wird deswegen eine Geldstrafe kriegen.
Ja, also sowohl Sebastian Kehl als auch Niko Kovac auf der Pressekonferenz wurden da sehr, sehr deutlich. Und Olli, so wie ich das jetzt bei dir rausgehört habe, sagst du, diese Schärfe und Deutlichkeit braucht es in der Situation dann auch gegenüber der Öffentlichkeit?
Die braucht es, weil du einfach als Borussia Dortmund darauf achten musst, was für ein Bild gibst du in der Öffentlichkeit ab. Ne? Da geht es jetzt auch nicht nur um Karim Adeyemi, da geht es um die Gesamtwirkung, die Borussia Dortmund vermittelt. Und ich meine, wir haben es ja eben schon festgestellt, es ist natürlich bitter. Du schlägst Borussia Mönchengladbach 2-0 im letzten Heimspiel des Jahres. Ja. Du hattest vorher schon viele Themen rund um den Fußball herum. Es gab viele kontroverse Diskussionen, haben wir ja in der vergangenen Woche drüber gesprochen. Auch nochmal darüber beispielsweise, ob das, was Matthias Sammer da gesagt hat, zum Thema Nico Schlotterbeck und auch zum Thema vorhandener oder vielleicht seiner Ansicht nach nicht vorhandener Führungsqualitäten bei den Verantwortlichen des BVB. Und wenn dann so etwas nochmal passiert, dann musst du einfach ein Zeichen dagegen setzen. Ja, und dann wird die spannende Frage sein, bringt das jetzt tatsächlich etwas? Löst das bei Karim Adeyemi einen gewissen Lerneffekt aus? Ich meine, das wäre ihm zu wünschen, das wäre Borussia Dortmund zu wünschen, denn ich meine, darüber haben wir jetzt gar nicht geredet. Niko Kovac hat ja auch klar gesagt, Grund für die Auswechslung sei seine Leistung gewesen. Es war auch kein gutes Spiel von Adeyemi. Ich fand trotzdem, dass es eine engagierte Leistung von ihm war. Und du merktest ihm auch so ein bisschen an, wie er dann heiß lief, weil nicht viel ging. Er aber trotzdem bemüht war und
oft angelaufen ist, ne? Zweimal eine richtig gefährliche Situation auch erzeugt hat dadurch.
Genau, hat sich manchmal auch ein bisschen unnötig in Zweikämpfe, in Wortgefechte auf dem Platz verwickelt.
Das wusste natürlich Dix und Sander auch, ne? Dass der so tickt.
Ja, die kennen sich ja untereinander auch und die wissen ja auch, dass Karim Adeyemi jemand ist, der manchmal eine etwas kurze Lunte hat. Also da lohnt es sich vielleicht auch mal, die eine oder andere Provokation anzubringen. Was ich so schade finde, ist, dass Karim Adeyemi, finde ich, wenn man mal weggeht von diesem Spiel und von diesem Vorgang, sich in diesem Kalenderjahr eigentlich für seine Verhältnisse stabilisiert hat. Mhm. Also er ist längst noch nicht so stabil, wie man ihn sich wünschen würde. Aber ich finde, dass gerade seitdem Niko Kovac da ist, die Formausschläge nach unten bei Adeyemi nicht mehr so häufig vorkommen.
Auf jeden Fall.
Wie es noch in der Zeit bei Nuri Sahin oder auch bei Edin Terzic gewesen ist. Und das macht es ja auch noch mal bitter, diesen Vorgang, den er sich da geleistet hat, weil das geht irgendwo ja auch so ein bisschen gegenüber den Trainer, der ihn ja schon besser in den Griff bekommen hat als andere Trainer vor ihm. Ich meine, Niko Kovac hat es tatsächlich geschafft, eine Gesprächsebene zu ihm aufzubauen, zu Adeyemi. Das könnte ich mir vorstellen, ist nicht immer so einfach. Mhm. Und Kovac hat ihn so ein bisschen mit Zuckerbrot und Peitsche, hat ihn dann mal wieder gelobt, hat seine herausragenden Fähigkeiten erwähnt, hat ihn dann auch, wenn er dann mal wieder die Defensivaufgaben vernachlässigt hat, wenn er so einen kleinen Rückfall erlitten hat, hat ihn dann auch mal wieder sich zur Brust genommen, hat ihm dann auch mal wieder eine Denkpause gegeben. Also ich hatte so das Gefühl, das funktioniert eigentlich so ganz gut. Nur diese Dinge, auch gerade in dieser Häufung, wie sie jetzt vorgekommen sind bei ihm, das kann nicht sein, das darf nicht sein, weil das übt natürlich auch einen gewissen Druck auf alle Beteiligten aus. Ich meine, ich bin im Doppelpass gewesen jetzt am Sonntag. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen.
Natürlich.
Ja, danke. Und Stefan Effenberg hat gesagt, also es ist richtig, gut gewesen von Kehl, dass man Adeyemi da mal die Grenzen aufgezeigt hat.
Ja.
Das muss jetzt auch vertieft werden. Und dann muss man einfach darauf hoffen, dass es bei ihm sowas wie Einsicht gibt, weil wenn die Einsicht nicht kommen sollte und sowas sollte irgendwann im neuen Jahr wieder passieren, dann, so Effenberg, müsste man sich was einfallen lassen.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich meine, das wäre natürlich bitter, wenn du einen Spieler mit diesen Fähigkeiten vielleicht dann auf diese Art und Weise verlieren solltest.
Ja, zumal das, finde ich, in der Saison oder ja doch in der bisherigen Spielzeit verstanden hat, auch einfach defensive Arbeit zu verrichten. Ne?
Ja.
Das hat er dann ja doch in der Vergangenheit das ein oder andere Mal überhaupt gar nicht verstanden, dass er das auch machen muss. Ist dann oftmals stehen geblieben, hat gar nichts dafür getan und mittlerweile zeigt er wenigstens Einsatz, auch wenn es dann vielleicht nicht belohnt wird oder dass er dann nicht immer dann gut spielt, aber zumindest da hat man ja Hoffnung, dass er es irgendwo verstanden hat und trotzdem waren wir, glaube ich, schon oft an dem Punkt, auch so was seine Einstellung und Mentalität betrifft, das wir schon oft gesagt haben. Hoffentlich hat es jetzt endlich Klick gemacht.
Ja, ja.
Olli, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bezweifle es, dass das die letzte Schlagzeile dieser Natur über Karim Adeyemi sein wird.
Das könnte sein.
Ja, aber ja, ich glaube, dass es auch schwierig ist. Ich glaube, dass das auch ein bisschen mit seinem Umfeld vielleicht ein Stück weit auch zu tun hat, ohne es jetzt bestens zu kennen. Aber ja, also ich glaube, dass viele Sachen bei ihm in der Hinsicht einfach, ja, wie soll ich sagen, schwierig sind oder dass er da einfach nicht konstant den Weg rausschafft, dass er immer wieder so kleine Rückfälle drin haben würde, egal wie gut er auf dem Platz abliefern wird. Und jemand, der das ja auch gar nicht verstanden hat, der ja eher auf der Seite dann von Karim Adeyemi war natürlich seine Frau, Olli. Und da würde ich gerne mal von dir wissen, wie hast du das aufgenommen? Also ich zitiere jetzt nochmal, aber bitte, Bruder, wie kann man Karim rausschicken?
So, und das soll ich jetzt analysieren.
Genau, analysier das mal. Also sie sagt ja nichts anderes wie Niko Kovac, also er ist ja sozusagen gemeint mit Bruder. Wie kann Bruder man Karim Kovac rausschicken? Ja. Bruder Kovac. Meinst du eigentlich, da gibt es so, keine Ahnung, ob die so Weihnachten mal irgendwie dann noch kurz zusammensitzen, so als Mannschaft mit vielleicht Begleitung? Also passiert das beim BVB eigentlich? Ist das da nicht komisch?
Du meinst Loredana jetzt mit Bruder Kovac zusammen?
Ja, vielleicht.
Also da würde ich gerne mal Mäuschen spielen.
Das wäre doch überragend.
Bei dem Gespräch, was sich daraus ergeben wird, vielleicht sollte man einen Simultan-Dolmetscher dazuschalten, dass überhaupt erstmal die Kommunikationsebene passen wird, weil dieser Sprech, ich glaube, das sagt man das mittlerweile so, dieser Jugendsprech, ist das Jugendsprech wie Loredana, Bruder Kovac?
Ja, Jugend, dann ist da bestimmt auch so ein bisschen Rap-Einfluss mit dabei, Deutsch-Rap-Einfluss, ja.
Ja. Ja, okay, also ganz ehrlich, okay, versuchen wir es wirklich mal, ich muss mich...
Das mit den Spielerfrauen, dass er da Kritik bekommt, das kennt er ja auch aus seiner Münchner Zeit, ne?
Ja, genau.
Wie war das mit Lisa Müller, mehr als 70 Minuten, bis der mal einen Geistesblitz hat oder so?
Ja, genau. Lisa Müller hat ihn ja auch kritisiert, weil ihr Mann für ihren Geschmack... Thomas Müller ist natürlich gemeint, zu früh ausgewechselt wird oder zu spät eingewechselt wird, wie auch immer. Also Niko Kovac ist da vielleicht auch ein bisschen ein gebranntes Kind. Und es ist ja generell auch immer mal wieder so, dass sich Spielerfrauen zu Wort melden, in der Auffassung, auch sie würden etwas von Fußball verstehen, was für die ein oder andere Dame sicherlich auch zutreffen wird. Trotzdem, und ich drücke mich jetzt ganz vorsichtig aus, bewusst vorsichtig aus. Trotzdem meine ich da eine gewisse persönliche Betroffenheit herauszuhören in diesen Fällen. Nein, das ist nicht ernst zu nehmen. Und ich finde allerdings, das, was wir eben gesagt haben, diese ganzen Störgeräusche, die sind nicht gut für Borussia Dortmund. Klar, ist überhaupt keine Frage. Aber das ist in erster Linie, finde ich, imagemäßig nicht gut für den Spieler selbst. Wenn sich seine Frau oder seine Freundin oder von mir aus auch sein Freund oder sein Vater, wir hatten ja auch mal den Fall, dass Mark Bellingham es nicht verstanden hat, dass sein Sohn ausgewechselt worden ist und so weiter und so fort. Sowas ist einfach nur peinlich. Also wenn meine Frau meinen Chefredakteur anrufen würde und sagen würde, gib dem Müller endlich mal andere Themen oder hör endlich mal auf, die Artikel von dem zu redigieren. Ich würde mich im Grund und Boden schämen.
Ja, ja, absolut, absolut. Also, ja, ich sehe es ähnlich wie du, Olli.
Und deshalb macht sie es mittlerweile auch nicht mehr.
Aber hat sie schon mal gemacht, oder?
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht.
Ja, ja, das finden wir noch heraus, Olli. Das fliegt ja irgendwann noch um die Ohren, ne? Hier auf einmal Karim Adeyemi und den Umgang kritisieren, aber selber ähnliche Verhältnisse vorfinden.
Um es mal dieses etwas schwierige Thema vielleicht mal so ein bisschen abzubinden, braucht kein Mensch, weil es zieht natürlich weite Kreise. Wenn auch Loredana sich dann anschließend nochmal dazu äußert, weil dann hat auch natürlich der Boulevard mal so ein richtig gefundenes Fressen.
Ja, ist doch klar.
Dann kann man die Geschichte nochmal weiter drehen. Und das alles macht es natürlich insgesamt schwieriger, das Ganze auch wieder einzufangen und so auch wieder zu sagen, pass auf Karim, das war richtig scheiße, du hast jetzt die Geldstrafe gekriegt, aber 2026 geht es wieder von vorne los und wir hoffen darauf, dass so etwas nicht mehr vorkommt, weil das kann ja nur der Weg sein, wieder zur Normalität zurückzufinden und dann, auch wenn es Bedenken gibt, ob tatsächlich eine völlige Verhaltensänderung bei ihm einsetzen wird, glaube ich auch nicht so ganz, hoffe es trotzdem. Darauf muss Borussia Dortmund ja setzen, denn es ist ja jetzt kein Wunschkonzert. Du kannst ja jetzt nicht sagen, weil wenn wir jetzt beispielsweise mal diese These von Stefan Effenberg weiterdenken würden, du kannst ja als Borussia Dortmund nicht sagen, so, jetzt haben wir aber die Faxen dicke von Karim Adeyemi. Das ist ein Spieler mit einem nicht unerheblichen Marktwert. Ich glaube auch, dass der tatsächlich international seinen Markt hat. Vielleicht sogar noch mehr als in Deutschland selbst, weil nicht jeder in Spanien, in England bekommt jetzt haarklein auch jede Undiszipliniertheit so mit, die er sich hier geleistet hat. Das heißt, das bekommen die zwar so mit, aber das wird dann natürlich nicht so intensiv in den Medien diskutiert wie bei uns. Also, wenn du so einen Spieler verlieren solltest, dann müsstest du schon sehr, sehr großes Glück haben, dass du einen gleichwertigen Ersatz findest. Er bringt nochmal alles mit. Er ist schnell, er ist technisch extrem versiert, er ist sogar kopfballstark. Und wir haben es ja in den guten Spielen von ihm auch gesehen, wozu er in der Lage ist, wenn er tatsächlich auch in der Rückwärtsbewegung mitarbeitet, wenn er sich am Pressing beteiligt. Also dann gibt es kaum einen besseren. Man hat es ja wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal in diesem Jahr bei der Dortmund-Woche bei mir rausgehört. Ich bin eigentlich ein Adeyemi-Fan.
Ja,
und deshalb tut sowas natürlich umso mehr weh.
Ja, absolut, absolut. Von daher würde ich einfach sagen, die Hoffnung auf Besserung seines Verhaltens, auch abseits des Platzes, die stirbt zuletzt. Und ich glaube ja auch so zwischenmenschlich ist er ja auch ein guter Typ. Ne? Der ist auch beliebt, der ist auch ganz witzig, er versteht sich auch in der Regel mit den Verantwortlichen, auch mit Niko Kovac und so, der weiß den schon anzupacken, aber sowas schadet dann einfach der Mannschaft und letzten Endes dann auch dem Verein, dann sind wieder andere Themen wichtiger als der Sport und das ist einfach nicht gut. Von daher würde ich sagen, Olli, machen wir mal einen Haken dahinter und sprechen mal lieber über Spieler, die ja zumindest in der letzten Woche für mehr Spaß gesorgt haben oder für mehr positive Akzente. Ich hätte ein paar tatsächlich im Angebot.
Okay.
Lass uns mal vielleicht ganz kurz auf den Einwechselspieler blicken, der dann eben für eben genannten Karim Adeyemi eingewechselt wurde. Maxi Bayer beispielsweise, der kam, hat und ziemlich Alarm gemacht, hat Niko Kovac ja auch dann in höchsten Tönen gelobt, ne, dass er es deutlich besser gemacht hat. Erstmal würde ich von dir wissen, Elfmeter, ja oder nein? 72. Gab einen Doppelpass zwischen Metscher und Chukwuemeka, die dann Bayer in Szene gesetzt haben und dann trifft Elvedi Bayer am Fuß. Für dich klarer Elfmeter? Für mich war es nämlich einer.
Ja, ich bin bei dir, wenn ich jetzt als einziges Kriterium, sagen wir mal, die Regel für solche Fälle berücksichtige. Weil dann muss ich tatsächlich sagen, er wird getroffen, er wird getreten, das ist ein Foul. Und man kann natürlich theoretisch sagen, ja, klar, Maxi Bayer hat vorher den Fuß reingestellt. Das ist auch sein gutes Recht. Es gibt keine Regel, die sagt, du darfst nicht darauf ausgehen, einen Elfmeter zu kriegen. Was er natürlich gemacht hat in der Situation. Insofern wäre es für mich ein Elfmeter gewesen. Trotzdem, sage ich dir ganz ehrlich, widerstrebt es mir ein klein wenig, wenn man dafür einen Strafstoß verhängt, weil es, ich finde, einfach zu offensichtlich war, dass Maxi Bayer diesen Strafstoß-Pfiff hat haben wollen. Trotzdem, nochmal, regeltechnisch für mich ein klarer Elfer.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich fand generell Jablonski nicht den allerbesten Tag erwischt. Also wie gesagt, für mich war es ein klarer Elfmeter. Und das 1-0 darf halt auch nie und nimmer zählen, ne? Gibst du mir da wenigstens recht?
Also da gebe ich dir, ich habe dir ja eben auch recht.
Ja.
Aber da, in dem Punkt gebe ich dir sogar ohne Einschränkung recht. Das ist tatsächlich ein klares Runterziehen, ein Runterringen fast schon von Serhou Guirassy gegen Philipp Sander. Und ich glaube, das wäre auch tatsächlich abgepfiffen worden, wenn der VAR in dem Fall alle Kamerabilder zur Verfügung gehabt hätte. Ich meine, das ist ja auch ein Kuriosum. Ausgerechnet die Szene oder die Kameraeinstellung,
in der das eigentlich
unzweideutig zu erkennen war, die lag da halt nicht vor im Keller. Hintergrund ist, es handelte sich um eine Sky-Spezialkamera. Also das ist jetzt ein Bild gewesen, was nicht unbedingt ins Worldfeed mit eingebaut worden ist. Worldfeed ist sozusagen all das, was die Kameras der deutschen Fußballliga während eines Bundesligaspiels produzieren. Das sind, keine Ahnung, wie viel reichlich Kameras rund um das Spielfeld verteilt. Und daraus baut dann der Regisseur sozusagen, der sagt dann jetzt Kamera 1, dann Kamera 2, dann Kamera 3. Daraus baut der Redakteur dann quasi den Live-Spielbericht. Mhm. Und Sky hat eine extra Kamera da gehabt, die jetzt auch nur für Sky war. Das heißt, die Bilder, die dort aufgenommen worden sind, kamen nur in den Spielbericht von Sky, also nicht in den, der jetzt auch rausgeht an die ganzen weltweiten Fernsehtaker. Und offensichtlich hatte der Keller keinen Zugriff auf diese Kamera. Mhm. Also so ist das zu erklären. Ja. Nur der Laie versteht es natürlich nicht, weil jeder Fernsehzuschauer, der sich die Sky-Übertragung angesehen hat, hat es gesehen. Der VAR hat es nicht gesehen. Und da er diese Einstellung nicht hatte, kann man ihm auch keinen Vorwurf machen, dass er dann eingegriffen hat. Oder nicht eingegriffen hat. So ist das zu erklären. Aber das wirkt natürlich auch abstrus.
Ja, absolut. Und ich meine, auf Social Media geht dann so ein Clip dann auch auf und runter und die Leute verstehen es nicht, also können es auch gar nicht verstehen, ne? Kommentieren dann wutentbrannt und denken sich, wieso kann das keinen Elfmeter geben und so. Auch wieder keine gute Werbung für den VAR natürlich, aber wie gesagt, sie hatten dieses Bild einfach nicht vorliegen. Auch ungewöhnlich bei so vielen Kameras, die da ja mittlerweile im Einsatz sind, dass genau sowas dann nicht erkannt wird, aber ja, alles scheint sich eben doch nicht auflösen zu lassen. Aber nochmal zurück zu Maxi Bayer. Ja. Olli, er war dann sehr engagiert, wie man es natürlich auch von ihm kennt, lässt dann aber die ganz, ganz große Vorentscheidung liegen, ne, in der 89. Bringt den Ball dann nicht im Tor unter im 1-1 gegen Nicolas und macht es dann aber ein paar Minuten später, ich glaube 7 oder 8 Minuten später, dann doch besser und haut den Ball halt dann zum Endstand rein. Und für ihn freut es mich auch, ne? Dass er nochmal so einen runden Abschluss hat.
Weil er jemand ist, der, das darf man nicht vergessen, er ist immer noch jemand, trotz aller Befähigung, die man immer wieder bei ihm sieht, bei seinen Spielen, er ist immer noch jemand, der dabei ist, sich in diesen hohen Anspruch auch, der ein Offensivspieler bei Borussia Dortmund gestellt wird, hineinzuarbeiten. Und er versucht, dem insgesamt gerecht zu werden. Es ist vielleicht auch ein kleiner Unterschied zwischen ihm und Karim Adeyemi. Maxi Bayer ist nie jemand, der seine Defensivbemühungen vernachlässigt. Mhm. Maxi Bayer versucht immer die taktischen Aufgaben, die ihm gestellt worden sind von Niko Kovac, auch vollumfänglich zu erfüllen. Das geht vielleicht manchmal auch so ein bisschen zulasten der Klarheit. Er hat auch mal die eine oder andere Situation in dieser Saison gehabt, wo das Abspiel zu spät kam, vielleicht auch nicht genau genug waren. Aber ich finde, unterm Strich hat man bei ihm deutlich sehen können, was in ihm steckt. Auch statistisch finde ich das mehr als in Ordnung, was er gemacht hat. Hat 4 Treffer erzielt, 13 Bundesligaspiele absolviert und hat dann noch 2 weitere aufgelegt. Der ist auf einem richtig, richtig guten Weg. Und wie gesagt, sein Vorteil ist, du kannst ihn verschiedene Positionen spielen lassen. Meistens kommt er ja offensiv auf eine Flügelposition zum Einsatz. Ich glaube, dass wir von ihm in der Rückrunde noch einiges erwarten können.
Ja, glaube ich auch. Und ich hoffe es auch. Und ja, Sebastian Kehl hat, ja, was soll ich sagen, nicht unbedingt Druck aufgebaut, aber hat schon davon gesprochen, dass er hofft, dass er jetzt auch seinen nächsten Schritt macht.
Ja.
Weil irgendwie, Olli, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich an diese Maxi Bayer aus Hoffenheimer Zeiten zurückdenke, das war halt immer noch irgendwie ein anderer Typ, ne?
Wie meinst du das, dass er da irgendwie frischer, freier gewirkt hat?
Ja, oder so, ne? Einfach ein bisschen freier, einfach ein bisschen, ja. Ja, natürlich hat er da auch immer gespielt, ne? Das ist ja auch natürlich nochmal ein ganz anderes Niveau, aber natürlich, glaube ich, hat ihm so diese ruhige Umgebung schon deutlich besser getan als natürlich ja, bei so einem großen Verein wie dem BVB, und da ist es halt dann auch für einen jungen Spieler schwierig, ne? Aber
absolut,
jetzt kämpft er natürlich auch darum, bei der WM irgendwie dabei zu sein, und ich weiß noch, bei seinem Wechsel da nach Dortmund hat er das niemand bezweifelt, dass er nicht dauerhaft bei der Nationalmannschaft dabei sein könnte. Also ja, man kann es hoffen, Potenzial hat er, und ich mag auch seinen Einsatz. Das ist immer vorbildlich und ja, ist doch für ihn auch ein schöner Jahresabschluss gewesen. Einer, Olli, der mir aber vielleicht noch ein bisschen besser gefallen hat, und jeder, der uns, und ich hoffe das natürlich sehr, uns regelmäßig hört, weiß, es ist schon fast sowas wie Olli Müllers Lieblingsspieler. Und deshalb machen wir natürlich auch Olli eine kleine Freude, so kurz vor Weihnachten. Und küren ihn in dieser Woche zu unserem Spieler der Woche. Hier kommt er.
Spieler der Woche.
Ja, und ich könnte mir schon vorstellen, dass zumindest diejenigen, die uns regelmäßig hören, jetzt nicht großartig rumrätseln müssen, welcher Spieler gemeint sein dürfte. Klar, ich habe ein Faible für ihn. Überhaupt keine Frage. Gemeint ist Niklas Süle. Der eine oder andere wird jetzt sicherlich stöhnen. Wie kann man denn ein Faible für einen Spieler haben, der viel zu viel Geld verdient, der viel zu wenig spielt und der eigentlich viel zu wenig aus seinen Fähigkeiten gemacht hat? Ich sag's trotzdem, weil er diese Fähigkeiten hat und weil ich ihn irgendwo auch trotz allem, und ich weiß, bislang ist die Verpflichtung von Niki Süle für Borussia Dortmund noch keine Win-Win-Situation gewesen, kein Mördergeschäft gewesen ist. Aber nochmal, ich halte ihn für einen der besten deutschen Innenverteidiger, wenn nicht sogar rein, was die Befähigungen angeht, für den besten deutschen Innenverteidiger. Und ich finde, dass er das gegen Borussia Mönchengladbach unter Beweis gestellt hat, in einer sehr schwierigen Situation. Es war erst sein zweiter Bundesliga-Einsatz in dieser Saison von Beginn an. Der erste beim FC Bayern hat einen rabenschwarzen Abend erwischt. Aber man muss auch wissen, da kam er gerade aus den Folgen einer Verletzung, Muskelfaserriss. Und danach gab es dann auch wieder Verletzungsprobleme mit seinem Zeh. Er kam lange überhaupt in keinen Schuh rein, Niki Süle. Jetzt ist er wieder soweit. Jetzt ist er da sozusagen ins kalte Wasser geschmissen worden. Und ich fand, er hat seine Aufgabe mehr als nur gut gemacht. Ja, hat vom Kicker die Note 1,5 bekommen. Und dieses von mir allerdings geschätzte Medium ist mit Niki Süle meistens sehr kritisch. Diesmal kommt man einfach nicht drum herum zu sagen, das war wirklich eine richtig, richtig reife Leistung. Und Manni, darüber hinaus ist er ja noch regelrecht als Flankengott in Erscheinung getreten, ne?
Ja, absolut, absolut. Also beide Treffer mit Flanken vorbereitet, beide so ein Stück aus dem Halbfeld und ja, hat dann maßgeblich Anteil daran gehabt, dass der BVB ja diesen Sprung dann auch auf Platz 2 in der Bundesliga-Tabelle geschafft hat. Und auch Sebastian Kehl war sehr, sehr zufrieden mit Niki Süle. Er wird ja dann auch derjenige sein, der darüber entscheidet, ob es weitergeht oder ob es jetzt vielleicht das letzte halbe Jahr für Niki Süle im BVB-Trikot ist. Und hier hören wir ihn, Sebastian Kehl, über Niklas Süle.
Ich finde, er hat eine gute Leistung gebracht. Vor allem, wenn man mal überlegt, was heute auf ihn eingeprasselt ist in den letzten Tage, wie kritisch die Berichterstattung über ihn ist. Und da muss man immer mal überlegen, da steht ein Junge heute auf dem Platz, der lange nicht gespielt hat. Deswegen muss ich schon sagen, Respekt vor der Leistung heute, Niki. Wie er damit umgegangen ist, auch dann über 90 Minuten, das kann man auch wirklich positiv hervorheben. Ja, dass alles positiv ist über die letzten Monate, das brauchen wir nicht verhehlen. Aber ich finde schon auch da, gehört es sich, dass man vernünftig miteinander umgeht. Und das habe ich Niki auch gesagt.
Ja, Respekt auch vor uns. Und ich finde, ich kann mich erinnern, war das Spiel gegen die Bayern, als er da auch reinkam und davor schon lange nicht mehr gespielt hat und hat dann auch ein richtig, richtig gutes Spiel abgeliefert. Also er ist so jemand, der dann gar nicht so viel braucht und der da viel, glaube ich, auch mit seiner Erfahrung mittlerweile auch einfach wettmacht. Und es ist einfach auch ein bisschen tragisch, dass er einfach auch nicht über längere Zeit einfach mal konstant fit ist, weil Olli, ich gebe dir da schon recht, von den Anlagen her ist er wirklich ein sensationeller Verteidiger, ein sensationeller Innenverteidiger. Ja. Und da sagen tatsächlich auch viele aus der Mannschaft, ne, obwohl er immer so daherkommt wie so ein Kühlschrank, ist er technisch wahnsinnig stark, ist normalerweise auch schnell und ist schon weit ein Stück weit schade. Olli, zwei andere Spieler werfe ich dir noch hin mit einer ganz kurzen Einschätzung.
Kleinen Moment.
Oh, ja, wenn es um Niki Süle geht, möchte Olli Müller dann doch nochmal was sagen.
Ja, weil ich finde, das ist natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema, was die Leute ja interessiert. Wie geht es denn jetzt nun mit Niki Süle weiter? Weil ich finde, man muss sagen, klar, der Vertrag von ihm läuft zum Saisonende aus. Und Niki Süle hat bislang insgesamt, seitdem er 2022 zu Borussia Dortmund gekommen ist, eher enttäuscht, denn überzeugt. Klar, dann kamen noch seine Gewichtsprobleme dazu, die sicherlich auch dazu beigetragen haben, dass seine Akzeptanz bei den Fans nicht unbedingt gestiegen ist. Weil man ja das Gefühl hatte, oder ist einer, der gibt jetzt auch, und das kann man ja auch nur schwer entkräften, nicht alles, um in bester Verfassung zu sein, um für den BVB alles zu geben. Wenn man dann aber jetzt mal diese Saison sieht, dann muss man sagen, verhält es sich mit ihm ein bisschen anders. Das ist echt massives Verletzungspech gewesen, was er da gehabt hat. Er macht einen sehr, sehr fitten Eindruck derzeit auch. Sein Vertrag läuft aus, überhaupt keine Frage. Und klar ist auch, das sieht man ja auch, daran, dass sein Marktwert quasi regelrecht geschreddert worden ist im Vergleich zu der Zeit, als er von den Bayern zum BVB gekommen ist. Er kann natürlich nicht erwarten, dass er auch nur annähernd einen neuen Vertrag bekommt, der ihm finanziell das garantieren würde, was er aktuell kriegt. Nur, ich gebe einfach mal zu bedenken, man weiß ja immer noch nicht genau, wie es mit Nico Schlotterbeck weitergeht. Ist ja immer noch keine Entfeindung gefallen, was jetzt vielleicht eine vorzeitige Verlängerung angeht. Sollte Schlotterbeck sich dagegen entscheiden, dann müsste er ja schon verkauft werden, damit man ihn nicht ablösefrei dann irgendwann ziehen lassen muss. Es ist auch immer noch nicht klar, wie es mit Anselmino weitergeht. Du hättest mit Niklas Süle, immer unter der Voraussetzung, er würde sich dazu bereit erklären, erhebliche Abstriche in Kauf zu nehmen, was ich natürlich nicht beurteilen kann, dann hättest du mit ihm einen Innenverteidiger, er ist 30 geworden im September, vorausgesetzt, er bleibt fit, noch einige Jahre auf Top-Niveau absolvieren könnte. Also ich könnte mir vorstellen, weil viele tun ja so, es gab ja auch einen Bericht in der Bild-Zeitung, dass im Prinzip die Entscheidung schon gefallen sei, sich von ihm im kommenden Sommer zu trennen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Überlegung auch bei Sebastian Kehl und bei Lars Ricken eventuell eine Rolle spielen werden.
Ja, du weißt halt ein Stück weit, was du von ihm bekommst, ne? Wenn er einigermaßen fit ist. Und das ist halt das, was er auch gegen Gladbach gezeigt hat. Ne? Der kommt rein, hat wenig gespielt und garantiert dir dann aber fast schon trotzdem eine solide Leistung. Und da, also, das war ja sogar eine sehr, sehr gute Leistung. Übrigens muss ich mich korrigieren, er hat natürlich nicht beide Tore vorbereitet, ne? Also bei dem ersten hat er natürlich schön geflankt, beim zweiten hat er natürlich den Ball nur schön erobert, in Anführungszeichen, und hat dann dafür gesorgt, dass Silva Bayer schön bedienen konnte mit einer Flanke, aber ja, also das war natürlich beste Eigenwerbung auch für ihn und das würde ihn auch gut tun. Und jetzt kann man eigentlich einfach nur hoffen, auch bei ihm, ne, dass er sich nicht wieder verletzt, dass er auch im Trainingslager Anfang Januar in Marbella dann mitwirken kann, auch über die gesamte Strecke und dann eben sich nochmal beweisen kann. Weil du hast gesagt, du weißt nicht, was passiert, weil dem Anton ist jetzt natürlich auch noch verletzt. Bei Anselmino, ist jetzt auch noch nicht ganz fix. Chelsea soll da wohl auch eine Rückhol ja, wie nennt man das, eine Rückholklausel,
Rückkauf, ja.
Ja, oder Rückholaktion sozusagen, dass sie die Leihe im Winter schon abbrechen können. Nach meinem Einfluss ist da jetzt auch nichts wahnsinnig heiß, also der BVB rechnet schon fest mit einem Verbleib mindestens bis zum Sommer und dann würden sie natürlich ihn auch gerne länger halten, aber wenn er natürlich auch so weiterspielt, dann ist er natürlich auch für so einen Club wie Chelsea auf einmal wieder interessant. Also ich schließe mich da an, Olli, ich glaube auch noch nicht, dass da das letzte Wort gesprochen ist. Und ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Trotzdem, und das ist ja auch ein Stück weit immer unsere Lieblingszeit, ne, Olli, Anfang Januar öffnet natürlich auch wieder das Transferfenster, ne? Und Sportdirektor Sebastian Kehl hat mal so ein bisschen durchklingen lassen, wie arbeitsreich oder vielleicht auch nicht dieser Wintertransferperiode für ihn werden könnte. Hier ist er.
Wir haben ein paar Themen natürlich, die wir vielleicht in diesem Jahr noch abwickeln wollen. Vielleicht wird es auch Anfang Januar werden. Es wird vielleicht ein, zwei Kaderbewegungen geben, aber jetzt nichts Wahnsinniges, aber mal gucken, was noch passiert und ja, ich bin schon im Gespräch.
Also in Gesprächen ist er mit Sicherheit mit dem FC Chelsea wegen Aaron Anselmino, da lege ich mich jetzt erstmal fest. Olli, es gibt offenbar oder es soll noch ein, zwei Kaderbewegungen geben, an wen denkst du da als allererstes?
Also ich würde da als allererstes mal, wenn es ein Sportdirektor auch offen sagt, es wird Kaderbewegungen geben, dass es sich dann auf die Abgabenseite möglicherweise beziehen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann tatsächlich für Salih Özcan nochmal was Neues geben wird.
Fast nur noch auf der Tribüne, ne?
Exakt, exakt. Dann hatten wir ja vor nicht allzu langer Zeit auch die Debatte über... Ja, Jungstars wäre jetzt zu viel gesagt, Jungprofis, die jetzt keine ausreichende Perspektive aktuell beim BVB sehen, Stichwort Cole Campbell. Bei Duranville glaube ich irgendwie nicht daran, weil Duranville ist jemand, der natürlich sehr, sehr viel verspricht für Borussia Dortmund perspektivisch in der Zukunft. Klar, er ist auch angezählt worden von Niko Kovac. Das ist ja tatsächlich auch einer der wenigen, finde ich, Kritikpunkte, die man anbringen kann an der Arbeit von Kovac. Er ist nicht unbedingt der Einfühlsamste im Umgang mit jungen Spielern. Er versucht natürlich, sie zu fördern, indem er von ihnen Leistung einfordert. Aber da fehlt es mir vielleicht auch ein bisschen mal, naja, an der Einfühlungsvermögen halt, denn junge Spieler sind natürlich anders als gestandene Spieler, die kannst du nicht immer so knallhart vor den Kopf stoßen, auch wenn sie sich im Training aus Frust oder aus was für Lebenskrisen heraus sich mal hängen lassen. Also möglicherweise sind das die Kandidaten, die Sebastian Kehl gemeint hat, als er von Kaderbewegung gesprochen hat.
Ja, und ich glaube, da können wir fast davon ausgehen, dass bei den Jüngeren, also bei Duranville auf jeden Fall, kann sich's nur um eine Laie, wenn überhaupt, handeln. Bei Cole Campbell wäre ich tatsächlich sogar ein bisschen, würde ich sogar dem BVB zutrauen und auch Sebastian Kehl, dass sie ihn vielleicht sogar komplett gehen lassen, ne, gegen eine Ablösezahlung. Aber da ist natürlich auch die Frage, er hat sich jetzt in den letzten Wochen auch nicht so ins Rampenlicht gespielt, dass da jemand jetzt viel Geld für ihn hinlegen wird. Aber ja, für ihn wird es ganz wichtig sein, glaube ich, Spielpraxis zu bekommen, weil er möchte ja eigentlich zur WM auch nächstes Jahr mit den USA. Und das wird so natürlich beim BVB, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, das wird einfach nichts mit Spielzeit. Von daher, würde er da weiterhin auf einen Wechsel drängen. Wechselwunsch ist ja auch schon hinterlegt. Von daher werden sie sich damit auseinandersetzen. Und wenn dann eben ein Verein kommt, der ihn gerne aufnehmen möchte, werden sie sich mit Sicherheit damit auseinandersetzen. Nicht auseinandersetzen wird sich Sebastian Kehl allerdings bei einem anderen Spieler, wo es jetzt auch wilde Gerüchte gab. Und da hören wir mal rein, was Sebastian Kehl über einen Offensivspieler des BVB gesagt hat, der ja gerade erst im Sommer gekommen ist.
Fabio wird bleiben. Ich habe gar keine Lust, ihn abzugeben. Warum sollten wir das tun?
Also fest steht, Fabio Silva wird beim BVB auch über den Winter hinaus bleiben. Auch er möchte ja unbedingt zur Weltmeisterschaft und war eben nicht so ganz zufrieden. Aber Sebastian Kehl jetzt eben einen ganz klaren und eindeutigen Riegel vorgeschoben. Hältst du für richtig, oder Olli?
Ja, absolut. Denn ich meine, wir wissen alle nicht, wann sich die Formkurve von Serhou Guirassy nachhaltig erholen wird. Ich finde schon, dass man bei Guirassy sehen kann, dass er sich auf dem Wege der Besserung befindet, dass sein Engagement wieder etwas größer geworden ist. Aber diese Leistungsfähigkeit, die er in der vergangenen Saison und auch ganz zu Beginn der aktuellen Spielzeit unter Beweis stellen konnte, die hat er noch nicht wieder erreicht. Und deshalb ist es zwingend notwendig, einen zweiten Strafraumstürmer zu haben. Zumal Fabio Silva ja auch jemand ist, der, das haben wir ja auch schon erlebt, gut mit Guirassy zusammenspielen kann, wenn Kovac sein System ein bisschen umbauen will. Ich finde das sogar eine sehr, sehr charmante Lösung, mit zwei Mittelstürmern zu spielen, wird er nicht allzu häufig machen, Kovac. Und Fabio Silva ist jemand, der, ja, was die Ballbehandlung angeht, was diese Antrittsschnelligkeit, die ihn auszeichnet, angeht, der einiges mitbringt, von dem Borussia Dortmund sehr, sehr profitieren kann.
Ja, ich bin auch großer Fan. Und immer wenn er gespielt hat, hat er das ja auch unter Beweis gestellt. Ne? Also Niko Kovac will natürlich Serhou Guirassy stärken, weil er weiß, was er an ihm hat. Und ich glaube, das wisst ihr da draußen auch, auch wenn man es jetzt schon länger nicht mehr gesehen hat von ihm. Aber Fabio Silva auch so vom Typ her auch einfach einer, der ja perfekt passt. Und ich glaube auch, der bei euch da draußen wahnsinnig beliebt ist, völlig zu Recht. Weil er sich halt auch einhängt, weil er aber auch so dieses besondere Etwas einfach hat, das einfach mal mit einem sehenswerten Trick jemanden aussteigen lässt, einen wahnsinnigen Zug zum Tor hat und so weiter. Also das, finde ich, macht schon Spaß und ich wünsche mir auch für ihn, dass er, ja, heute wünsche ich mir ganz schön viel, ehrlich gesagt, aber für ihn wünsche ich mir, ja, oder? Für ihn wünsche ich mir tatsächlich, dass er ein bisschen mehr Spielminuten bekommt, weil der schon auch Bock macht, ihn zuzugucken.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, Manni.
Sehr gut. Olli, zwei Namen habe ich noch für dich, weil sie auch, fand ich, gegen Gladbach wieder sehr, sehr gut waren. Julian Brandt und Nico Schlotterbeck. Ne? Beide ja durchaus in der Saison ja öfter in Erscheinung getreten. Julian Brandt dann auch mal wegen seinem Arm länger raus gewesen. Hat das auch wieder sehr, sehr gut gemacht. Ne? Dann auch noch das Tor gemacht, auch mit vollem Risiko. Und Schlotterbeck ja in der Spieleröffnung auch. Ne? Also die sind aktuell richtig wichtig.
Ja, also ich fange jetzt mal mit Nico Schlotterbeck an, weil Schlotterbeck hatte ja, haben wir ja auch heute noch mal kurz aufgegriffen, so eine Generalabrechnung gemacht nach diesem enttäuschenden Spiel gegen Bodo Glimt, wo er ja auch, ich will es jetzt nicht en Detail wieder debattieren, war das ein bisschen too much, war das drüber, soll er tatsächlich auch Mitspieler, wenn auch indirekt nur, kritisieren oder sollte er das besser sein lassen, das mal beiseite geschoben. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass Nico Schlotterbeck tatsächlich jemand ist, der sich mit Borussia Dortmund identifiziert. Das ist ja auch die Analyse, die Lars Ricken herausgezogen hat aus dieser Kritik. Das ist auf jeden Fall vorhanden, diese Identifikation, und dass er sehr ehrgeizig ist. Und das sind natürlich beides Eigenschaften, die neben seinen fußballerischen Fähigkeiten sehr dafür sprechen würden, dass es Borussia Dortmund tatsächlich gelingen sollte, ihn zu überzeugen, seine Zukunft langfristig beim BVB zu sehen. Ob so sein wird, weiß ich nicht hundertprozentig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und das Spiel, was er dann gemacht hat, jetzt gegen Borussia Mönchengladbach, das war wirklich bärenstark. In den vergangenen Wochen hat er ja auch mal schwächere Leistungen gehabt. Da kamen halt einige von seinen Diagonalbällen, die ja etwas sind, was den Spielaufbau von Borussia Dortmund sehr bereichern kann. Diese Seitenverlagerung, die sofort quasi die gegnerische Abwehrreihe dazu zwingen, mal richtig durchzurücken. Dann eröffnen sich Räume wieder. Also das ist ein sehr wichtiges Stilmittel für Borussia Dortmund. Das hat mir gut gefallen. Er hat eine richtig geile Grätsche gehabt, wo er einen Angriff von Borussia Mönchengladbach unterbunden hat. Er war auch offensiv stark. Also da sieht man, was in ihm steckt. Und da sieht man tatsächlich auch, dass das jemand ist, der, wenn es ihm gelingt, ein bisschen mehr Konstanz noch in seine Leistungen zu bringen, möglicherweise wirklich irgendwann mal so ein Weltklasseniveau auf Innenverteidigerposition bezogen zu erreichen. Also das war ein sehr, sehr guter Jahresabschluss von Nico Schlotterbeck. Und ja. Julian Brandt, der ist richtig gut drauf in den letzten Wochen. Er ist auch torgefährlich geworden wieder. Er wirkt auch wieder hundertprozentig, hatte ja auch kleinere Probleme in dieser Saison. Er wirkt auch wieder hundertprozentig fit. Was ihn eins, genauso mit Schlotterbeck, ist natürlich, Zukunft ist offen. Ne? Mhm. Da bin ich auch mal gespannt, wie das ausgehen wird, wann da eine Entscheidung kommen wird. Manni, wir haben ihn beide ja auch schon mal, glaube ich, zu unterschiedlichen Phasen immer wieder auf diese Zukunftsentscheidung angesprochen. Er wirkt da, wie soll ich sagen, relativ zugeknüpft.
Ja,
also kommt
ja.
immer so, ja, alles ist möglich, aber ich werde jetzt auch nichts übers Knie brechen, etc. pp. Wie würdest du das
ja.
deuten, wenn du es deuten müsstest?
Ja, sehr zögerlich und
ja.
Je mehr Zeit da je mehr Zeit verstreicht, desto ja, skeptischer bin ich auch, dass es dann tatsächlich klappt. Ich glaube schon, dass sie, auch wenn sie das natürlich nicht nach außen zugeben, schon da intern Druck machen.
Ja.
Vor Weihnachten, klar, jetzt sind sie auch im Urlaub, wird das nix. Jetzt haben wir auch nur noch 2 Tage Zeit, das ist klar. Ich glaube aber spätestens so zum Beginn des neuen Jahres nach dem Trainingslager sollte und wollen die Verantwortlichen dann schon auch eine Entscheidung wissen, weil sie eben auch an oder weil das halt auch einen kleinen Dominoeffekt geben könnte. Ne? Du hast Niki Süle angesprochen, für den hat es Einfluss, es hat für Aaron Anselmino Einfluss und so weiter. Ne? Auch für sämtliche Budgetplanungen für den Sommer und so weiter. Von daher werden sie da weiterhin Druck machen, auch wenn Sportdirektor Sebastian Kehl gesagt hat, ja, jetzt so über Weihnachten würde er vielleicht auch mal das Handy weglegen, aber dann spätestens nach den Feiertagen ja, wird das wieder heiß laufen, beziehungsweise ich glaube, sie wissen ja alle, was sie aneinander haben. Es liegt alles auf dem Tisch und jetzt liegt sie eben an ihm und er pokert halt so ein bisschen. Er hofft, und das ist ja auch kein Geheimnis mehr, dass sich da noch woanders was ergibt für ihn. Und trotzdem weiß er auch ganz genau, was er an Borussia Dortmund hat.
Ja. Er wäre dann ja auch 7 Jahre bei Borussia Dortmund im kommenden Sommer mittlerweile. Das ist eine verflucht lange Zeit. Ich meine, das darf man immer nicht vergessen. Ich weiß, es gibt den einen oder anderen und ja, ich zähle ja eigentlich auch mit dazu, der dann immer denkt, wenn man so die Karriere von Julian Brandt sieht, na, hätte vielleicht noch ein bisschen mehr aus sich machen können. Puh, es ist auch immer eine Frage der Umstände. Auf der anderen Seite, sich 7 Jahre lang bei einem ambitionierten Verein wie Borussia Dortmund behaupten zu können, also das machst du jetzt auch nicht mal so im Vorbeigehen. Mhm. Aber diese stillen Tage, wie heißt das so schön, zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten zwischen und Neujahr, die sind ja vielleicht auch gut dafür, mal in sich zu gehen und dann mal sich ein bisschen klarer darüber zu werden, was man eigentlich will, in welche Richtung man gehen will.
Dann haben wir noch mal Zeit, mit der Familie zu quatschen und sein Papa und gleichzeitig sein Berater wird da ja auch das ein oder andere mitreden, weil sie ihn ja schon sein ganzes Leben lang bei der Karriere beraten und da werden sie sich mit Sicherheit austauschen, vielleicht ja auch sogar auch mit seinem Bruder, wer weiß. Und da würde man bestimmt auch das ein oder andere dann abwägen und dann, ja, aber auch bald eine Entscheidung fällen, also da bin ich mir ziemlich sicher. Olli, mit Blick auf die Uhr, es wird eine bisschen längere Weihnachtsfolge schon fast, aber du hast uns noch was Schönes mitgenommen, ne? Also Weihnachten ist ja sowas wie Geburtstag des Jesu-Kindes, wenn man so möchte, ne? Und du hast uns auch einen Geburtstag mitgenommen. Und zwar einen, der natürlich nicht besser zu diesem Podcast passen könnte. Und deshalb kommt hier unser Flashback der Woche.
Flashback der Woche.
Ja, Manni, das hast du wirklich sehr schön anmoderiert.
Danke.
Wir werden so langsam besinnlich, zeichnen übrigens am Montag auf, am Montagabend, also noch 2 Tage bis Heiligabend. Und die Geschichte, die ich jetzt erzähle, nein, es ist nicht die Weihnachtsgeschichte, zumindest nicht die klassische Weihnachtsgeschichte, aus der Manni ja eben schon mal ein klein bisschen zitiert hat. Aber sie ereignete sich auch rund um Weihnachten. Und zwar, wie könnte es anders sein, rund um Weihnachten im Jahr 1909. Und auch wenn der eine oder andere das vielleicht glaubte, damals war ich tatsächlich noch nicht live dabei. Also ich habe mir das nachträglich erarbeitet. Ich kann es auch mal verraten. Ich recherchiere zurzeit an einem Buch.
Endlich. Ihr glaubt gar nicht da draußen, wie oft und wie viel wir an Olli Müller immer hinreden mussten. Weil immer, und da plaudere ich jetzt mal kurz einfach dazwischen, immer wenn wir nämlich im Trainingslager oder sonst auf irgendwelchen Auslandsreisen sind, kommt irgendwann der Punkt, in dem entweder Olli proaktiv irgendwas erzählt oder dann spätestens einer von uns Olli nervt und sagt, Olli, erzähl mal, wie war das denn damals? Und dann erzählt er, und dann sagen wir danach eigentlich immer, Olli, es wird Zeit, dass du endlich mal ein Buch schreibst. Und er tut's. Jetzt bist du wieder
da. Ich mache es jetzt auch. Aber wie das so ist, ein Buch will halt auch erstmal geschrieben werden. Trotzdem, immerhin, ich habe damit angefangen. Ich werde euch Work in Progress auch so ein bisschen auf dem Laufenden halten.
Das unbedingt. Verspreche ich.
Aber jetzt zu meiner Geschichte. Wie ja. gesagt, es spielt rund um Weihnachten 1909. Und ich meine, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass Borussia Dortmund tatsächlich am 19. Dezember 1909 an dem Sonntag des 4. Advents damals gegründet worden ist. Zur Vorgeschichte, Dortmund, damals eine Stadt mit etwa 200.000 Einwohnern, ungefähr ein Drittel der Einwohnerzahl, die die Stadt heute hat, eine Arbeiterstadt, eine Stadt, die vom Bergbau geprägt ist, die von den großen Stahlwerken, den Hössstahlwerken geprägt worden ist. Und mitten in diesem Arbeiterbezirk, da liegt der Borsigplatz im Dortmunder Norden. Und damals war die Gemeinde rund um den Borsigplatz, die sogenannte katholische Dreifaltigkeitsgemeinde, Anlaufpunkt, auch gerade für viele Einwanderer, die damals aus Polen ins Ruhrgebiet gekommen sind, um hier im Bergbau oder in der Stahlindustrie zu arbeiten. Die waren größtenteils katholisch und die trafen sich dann immer, die jungen Männer, in dieser Dreifaltigkeitsgemeinde. In dieser Dreifaltigkeitsgemeinde gab es auch Sportangebote. Das nannte sich Jünglingssolidität. Also das ist im Prinzip so eine Art katholischer Sportverband gewesen, wo sich diese Stahlarbeiter und Bergleute dann sportlich betätigt haben. Aber der Kaplan, der damalige Kaplan der Dreifaltigkeitsgemeinde, ein Mann namens Hubert Dewald, hat gesagt, ja, Sport ist gut, aber Fußball, das ist Proletensport, das dulde ich hier nicht in meiner Gemeinde. Hier wird kein Fußball gespielt, das ist unschick und das dulde ich nicht. Aber es fanden sich dann etwa 40 bis 50 junge Männer zusammen, die gesagt haben, wir würden schon gerne Fußball spielen. Und die sind dann auf die Idee gekommen, einen Verein zu gründen, in dem halt auch Fußball gespielt werden kann. Sie trafen sich zu diesem Zweck in einer Gaststätte namens Zum Wildschütz in der Nähe des Borsigplatzes mit der Absicht, einen Fußballverein zu gründen. Das Problem war nur, der Kaplan hatte das spitz gekriegt vorher und wollte das unbedingt verhindern, dass in seiner Gemeinde ein Fußballverein gegründet wird. Und er verschaffte sich dann auch oder versuchte sich Zugang zu dieser Gaststätte zu versammeln, weil er wusste, was die vorhaben. Dann gab es ein bisschen Krawall, dann hat man den Kaplan abgewiesen und dann hat der Kaplan aber noch gesagt, er ruft alle dazu auf, sich an dieser Vereinsgründung nicht zu beteiligen, denn wenn sie es tun sollten, dann würde er sie aus dieser Jünglingssolidität herausschmeißen. Das führte dann dazu, dass einige Leute kalte Füße bekamen und tatsächlich nach Hause gegangen sind und es blieben über 18 entschlossene junge Männer, man kann auch sagen Rebellen, und die haben an diesem Abend, dem 19. Dezember 1909, tatsächlich den BVB gegründet in dieser Gaststätte Zum Wildschütz. Es ist nicht ganz klar, wie es zu der Namensfindung gekommen ist. Borussia ist ja lateinischer Ausdruck für Preußen. Es gab auch schon andere Vereine damals, die nannten sich Borussia. laut Legende soll es so gewesen sein, dass es in dieser Gaststätte zum Wildschutz ein Werbeschild der damals in der Nähe ansässigen Borussia-Brauerei gegeben haben sollte. Und man einfach gesagt hat, oh, wie wär's denn mit Borussia, als man den BVB gegründet hat. Wie gesagt, das war am 19. Dezember 1909. Es hat dann aber auch noch eine Weile gedauert, bis der Verein sich tatsächlich firmiert hat, bis er vom Westdeutschen Verband aufgenommen worden ist. Was aber sehr interessant war, am Heiligabend, also am 24. Dezember 1909, 5 Tage nach der Gründung von Borussia Dortmund, gab es dann den Heiligabendgottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche. Kaplan Dewald hat die Predigt gehalten und dem war überhaupt nicht besinnlich, überhaupt nicht weihnachtlich zumute, denn tatsächlich soll er in seiner Predigt die BVB-Gründer der Gemeindespaltung bezichtigt haben und er hat seine Drohung wirklich wahrgemacht und hat sie aus diesem Sportverband, aus dieser Jünglingssolidität damit quasi aus der Gemeinde rausgeschmissen, am Heiligabend, also da kann man ermessen, wie groß der heilige Zorn bei Kaplan Dewald gewesen ist. Und ich glaube, man kann sagen, gut, dass es zumindest 18 junge Männer gegeben hat, die sich davon haben nicht einschüchtern lassen. Denn ansonsten, Manni, wüssten wir nicht, was wir hier jede Woche erzählen können.
So ist es. So ist es. Also 6 mehr sozusagen als beim Abendmahl. 18 BVB-Jünger, ja, und du hast natürlich absolut recht. Und Olli, genau das sind eben die Geschichten, wieso es so dringend nötig war und überfällig war, dass du mal anfängst, ein Buch zu schreiben. Und ich glaube, genau solche Geschichten stecken dann auch in deinem Buch, ne? Darfst du ganz wahrscheinlich genau, auch noch gar nicht so viel verraten.
Nee, darf ich nicht, aber ich werd immer mal ein bisschen...
Ich nerv dich immer damit, Olli.
Laufenden halten. Genau, wo ich gerade... in dieser langen Geschichte von Borussia Dortmund angekommen.
Das ist ja schon auch ganz schön viel Arbeit. Aber eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und ich könnte mir vorstellen, ja, ist das dann so ein Einstieg des Buches schon fast?
Naja, Manni, also dass das jetzt nicht zum Ende des Buches stehen wird, dürfte klar sein. Nein, logischerweise. Also ich versuche irgendwie alle Epochen der Geschichte von Borussia Dortmund sehr abzuhandeln. Schön. Und ja, ist tatsächlich ein Verein, man kann sich das kaum vorstellen, der auch in der Zeit, bevor ich den BVB erstmals bewusst wahrgenommen habe, schon etliche Geschichten geschrieben hat und darunter auch sehr, sehr viele skurrile Geschichten. Hm. Das sei schon mal verraten.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Darauf können wir uns, glaube ich, sehr freuen. Und ja, spätestens dann zum nächsten Weihnachten könnt ihr es euch natürlich dann auch schenken, aber wahrscheinlich schon früher, ne?
Ja, ein bisschen früher wollte ich schon damit fertig sein.
Sehr gut, sehr gut. Na dann, Olli, sage ich erstmal vielen Dank an dir für dieses, ja, wie immer, wunderschöne Jahr. Ist ja schon Wahnsinn, dass es schon wieder vorbei ist.
Kann ich nur zurückgeben.
Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, haben auch sehr viel natürlich Gesprächsstoff gehabt, weil Themen bei Borussia Dortmund, das hat Sebastian Kehl auch am Wochenende gesagt, die wird es ja immer geben, egal ob sie gerade gut spielen, ob sie schlecht spielen. Es wird immer genug Themen geben und natürlich auch ein fettes Danke auch an euch da draußen, dass ihr uns immer hört. Jetzt wünsche ich mir noch eins. Olli, und zwar, dass wir alle wunderschöne Weihnachten haben und dass wir nächstes Jahr wieder euch ein bisschen mehr einbinden. Das ist so ein bisschen tatsächlich auf der Strecke geblieben. Es gab auch viele, viele Nachrichten von euch und das versuchen wir, oder das ist auch ein Stück weit mein und unser Neujahrsvorsatz, dass wir euch da ein bisschen mehr wieder mit in unseren Podcast einbeziehen, weil ohne euch gäbe es ihn noch gar nicht.
Nein, definitiv. Für euch machen wir das und ich kann euch fast gar nicht sagen, wie glücklich ich darüber bin, dass ihr uns jetzt auch schon mehrere Jahre die Treue haltet. Das wissen wir sehr zu schätzen. Und wenn ihr Anregungen habt beispielsweise, wenn ihr bestimmte Themen gerne mal besprochen wissen wollt, immer melden, das nehmen wir gerne auf. Und ansonsten kann ich auch nur sagen, habt schöne Weihnachten, genießt die Zeit mit euren Lieben, mit eurer Familie, kommt gut rüber ins neue Jahr, bleibt vor allen Dingen gesund und tja, Manni, dann geht's weiter.
So ist es. Wir machen auch nur eine Woche Pause, morgen Morgen sage ich, nächste Woche, 29. ist sozusagen frei. Da kümmert ihr euch bitte um Familie, Freunde und alles, was noch viel, viel wichtiger ist auf dieser Welt. Und am 5. hört ihr uns dann wieder. Mich dann aus dem sonnigen Marbella und Olli, weiß ich gar nicht.
Ich halte die Stellung zu Hause.
Du guckst im Barkel, welcher Neuzugang gerade am Flughafen ankommt, ne?
So ist es gerade. Du sagst mir, wer erwartet wird, und ich kontrolliere dann die Flugnummer.
Perfekt. Ne? Sehr gut. So machen wir es. Wunderschöne Weihnachten euch da draußen. Kommt gut ins neue Jahr.
Bis dann. Merry Christmas. Ciao.